und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute zum zweiten Teil des Talks mit Laura. Im ersten Teil hat sie uns von ihrem Job als Astronautentrainerin erzählt, dass sie schon mal Russisch gelernt hat, als ihr langweilig war, und gerade sind wir bei ihrem aktuellen Job angekommen. Laura ist mittlerweile Berufspilotin und fliegt Pipeline. Dabei kann es einem schon mal schlecht werden und es braucht ein paar Flüge, bis man sich daran gewöhnt hat. Aber hört selbst. Viel Spaß beim zweiten Teil des Talks mit Laura Winterling bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Ja, man muss ja dazu sagen, 75% der Piloten oder praktisch 75% der Leute, die so eine Pipeline-Befliegung mitmachen, denen wird schlecht. Ja, du bist ja jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall oder so, sondern es sind wirklich 75%, die das nicht vertragen. Manche kriegen es nie weg, manche kriegen es weg. Ich vertrage es übrigens auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht fliege. Wenn ich daneben sitze und auf den Laptop gucke oder irgendwas eintippe und der biegt rechts ab, dann ist vorbei bei mir. Ja, dann ich bin voll bei dir.
Ja, okay, da bin ich der Einzige von rein, bei dem das Vestibularorgan nicht so richtig gut funktioniert, weil mir ist das total egal, was da passiert.
Ja. mir ist beim Fliegen dann Gott sei Dank. Ja, das habe ich letztes Mal ja auch gesagt. Und dann hat mir jemand gesagt, weil ich meinte so, ja, meine Sensorik ist einfach nur zu feinfühlig und dann hat man sich von rechts nach links zu mir rübergelegt. Nein, mein Hirn ist einfach besser als deins. Und ich dachte, okay, touché, das nehme ich. Ganz, ja, 75%, das finde ich witzig, weil ganz ehrlich, alle die, mit denen, also ich nur jetzt in letzter Zeit zu tun hatte, behaupten steif und fest, niemals war ihnen schlecht, niemals übel, sie kennen das gar nicht. Und vor allem, ich habe dann oft gehört, oh, ja, dann wird das ja nichts für dich. Und sowas, das möchte ich im Keim ersticken. Ach, sofort, ja, egal so was es ist. Weil das ist, ihr müsst, falls ihr so jemanden kennt und der dann, also die zuhören wieder, wenn ihr das entweder selber erfahrt oder jemanden kennt, glaubt ihr im Ernst, es wird besser, wenn ihr diesen Menschen ständig erzählt, ob sie essen sollen oder nicht essen sollen oder was sie machen sollen oder nicht tun sollen oder ob das dann vielleicht richtig, was die richtige Berufsentscheidung wäre. Ein bisschen psychologischer Stress können wir alle abpuffern, aber wir hören ja gut zu. Lass das doch. Sag, weißt du, okay, hier ist die Tüte. Ich kann auch mal meine Anleitung des perfekten Gefrierbeutels für die Präparation geben, kein Ding. Ja, dann klappt das auch. Ja, ihr müsst nur organisiert sein. Also gegen die Windschutzscheibe, gegen die was.
Du, ich habe damals Tabletten gegen Übelkeit ausprobiert, hat nicht funktioniert. Mir war, als ich die Tablette genommen hat, schon nach den ersten 10 Minuten schlecht. Also das war kein Versuch wert bei mir.
Ja, ist auch. Aber es kommt natürlich drauf an, auch wer rechts fliegt. Also es macht Unterschiede, habe ich auch schon festgestellt. Ne? Alte Hasen, die fliegen die 180 Grad Kurve mit 80 Knoten und die machen keine 50 Fuß plus und minus. Ja, das ist super. Und bei anderen bist du schon mal kurz reingedrückt. Aber gut.
Ja, gut, es gibt auch welche, weißt du, die fliegen so eckig, so zack, 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 und die anderen machen das so ein bisschen abgerundet da eben, und das spielt schon viel mit, ja. Aber du merkst auch wieder, wer ist bei dir dabei, wer fühlt mit dir mit, wer versucht sich auf dich einzustellen, weil du ja das schwächste Glied in der Kette dann in dem Moment bist, wenn dir schlecht ist, ja, oder wer sagt, ey, wir ziehen das jetzt durch, und.
Ja, das Learning daraus finde ich.
Ja, auch gut, aber so dieses,
es gibt ganz viel, wo man sagen kann, da kann man sich drauf vorbereiten, da kann man drüber reden, das kann man irgendwie anders machen. Aber genau das, da kann man nichts machen. Da muss man einfach durch. Da muss man einfach sein Gehirn oder sein Innen überlisten oder dran gewöhnen. Da gibt es einfach keinen anderen Weg. Also ich habe zumindest noch von keinem anderen gehört. Bei der Bundeswehr gibt es wohl irgendwie so ein Desensibilisierungsprogramm. Aber am Ende hilft einfach nur, sich in die Karre reinsetzen, mitfliegen. Und wie Laura, wo es dann Gott sei Dank nach 4, 5 Mal aufgehört hat, dann funktioniert es auf einmal. Und dieser Schalter, so lange muss man die Geduld haben. Und das kann auch schon mal deutlich länger dauern als bei Laura. Wenn der Arbeitgeber oder derjenige, der einem die Möglichkeit gibt, das mitmacht, wunderbar, dann muss man einfach durchhalten, so hart wie es ist. Ja.
Ja, es ist tatsächlich so, und es wurde mir auch von Anfang an gesagt, also sehr klar, finde ich auch gut, ne? Mag klare Worte. Das heißt, pass auf, wir geben dir die Zeit, aber zum Pipeline-Fliegen gehört der Job links und rechts. Also du wirst nicht nur fliegen, sondern wir haben halt einfach auch den Job als Operator, und das finde ich mehr als fair, weil darum geht's auch, ja. Und sonst wäre ich nur die Hälfte wert. Ja, ich kann aber noch sagen, also ich habe So ganz kurz, so ich, weil Tim das angesprochen hat, ah, dann kann man vielleicht was tun und ne, man kann zur Bundeswehr. Ja, ich habe natürlich auch gegoogelt, Mist, wie kriege ich das vielleicht ein bisschen schneller weg, wie könnte ich mein eigenes Trainingslager jetzt machen? Und meins hat daraus bestanden, dass ich mir eine VR-Brille gekauft habe, also ich besitze jetzt eine Quest 2 und bin dann immer brav Flugzeug geflogen, es war Katastrophe, in der 10 Minuten, ich war Hundeelend, ja, ich musste immer auf dem Sofa Pause machen. Und was auch wirklich gut ist, wenn man so einen Spielplatz in der Nähe hat, da gibt's noch diese Mini-Karussells, die man so anschieben kann mit so einem Drehteller in der Mitte. Super, super. Ich weiß auch nicht, das haben wir halt irgendwie in der Zwischenzeit vergessen. Aber ja, bringt viel.
Das ist also das Astronautentraining. Okay.
Pipeline aus
dem Training. Was ich sagen wollte ist, genau, dass dir ja nicht schlecht wird, während du fliegst. Ich weiß nicht, ob das so rauskam für alle. Dir wird ja nicht schlecht, während du fliegst, also im Sinne von, dass du Pilot bist und die Maschine steuerst, sondern dir wird ja eher schlecht, wenn du auf dem Co-Pilotensitz sitzt und den Laptop in der Hand hast, richtig? Das war das Thema.
Ja, den allermeisten, so wie ich höre. Aber es gibt wohl auch einen, zumindest vom Hörensagen, bin ich noch nicht kennengelernt, der sich auch selber schlecht fliegt. Also wenn der Pipeline fliegen muss, dann ist das eine Katastrophe, weil der selber schon, wenn der links und rechts zu fliegen müsste, auch nicht hinterherkommt. Ja. Aber ja, Andreas, du hast da völlig recht. Halt links, wenn man immer so, das ist wie Lesen beim Autofahren hinten drin, irgendwann kommt man dieses leichte, flaue Gefühl, man sagt so, oh, ich leg mal kurz das Buch weg. Nur leider kann ich da meinen Laptop nicht weglegen, weil das ist halt die Arbeit. Ja.
Und das und auf der Serpentinenstraße.
Ja, das ist die Serpentinenstraße. Im Sommer, weil du gesagt hast, ah, jetzt ist die usige Zeit weg, ja, und jetzt geht's in vielleicht ein bisschen schönere Zeiten rein, was Wetter angeht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Sommer eine Katastrophe im Cockpit für einen Helikopter. Also, ich weiß ja nicht, A, Sonnenstudio brauchen wir nicht mehr, ja, und B, es wird so knacke heiß, das heißt, wenn du schon irgendwo stehst, wir haben keine Klimaanlage jetzt drin, die gibt's zwar, ja, wenn der Rotor läuft, okay, ja, schöner Luxus, aber ansonsten ist 3 Stunden in Turn fliegen auf Pipeline bei 36 Grad auch kein Spaß. Also ich investiere vielleicht mal in so eine, es gibt für die R44 gibt so schöne, wie nennen das, Sonnenblenden vielleicht.
So Rollos vorne einfach runter machen.
Genau, auch ganz runter.
CVFR. Ja, wir haben zwar eine Klimaanlage, aber bei diesen riesen Fensterflächen von der 145, bei über 30 Grad und du fliegst gegen die Sonne, gibt das auch irgendwann auf. In der BK hatten wir damals keine Klimaanlage und da haben wir mal unterm Helm die Temperatur gemessen und die war deutlich über 60 Grad unterm Helm. Also es wird schon ganz schön warm im Hubschrauber, ja.
Ja, wie macht ihr das denn? Ich weiß noch, in den USA, ich meine, Andreas, du warst ja in Hillsborough, ne? Genau, und ich habe in Florida gemacht. Ja. Ich habe mir so ein bisschen, also zumindest wettertechnisch, die schönere Ecke ausgesucht in den USA. Da ist das einfach. Wir hatten eine 44 mit Klimaanlage und bei der anderen war die Klimaanlage, man baut halt die beiden Türen vorne aus. Also ganz einfach, dann war das Ding auch gegessen. Aber ansonsten, ja, ich bin ein Winterkind. Ich überhitze jetzt schon, wenn früher wird. Also.
Echt?
Ja. Nee.
Optimal ist bei mir bei 25 Grad. Wunderbar.
Ja, so T-Shirt-Wetter. Aber ihr müsst ja Klamotte anhaben, ne? Also ihr seid ja natürlich beide in Uniform.
Na, der ja, Tim, der Tim, Helm, der tut mir mehr leid im Sommer.
Also unsere Uniform ist eine Katastrophe. Also wenn man, ich bin natürlich den Vorschriften entsprechend auch immer mit langer, flammhemmender Unterwäsche unterwegs. Da drauf nochmal die dunkle Kombi. Wenn du da irgendwo in der Sonne bist, das zwirbelt ganz schön. Ja, das ist nicht lustig.
Ja. Wahnsinn. Ich finde ja Fliegerkombi im Sommer schon warm. Jetzt hast du eine dunkle Kombi und die lange Unterwäsche drunter. Ein Traum. Hab ich.
Riecht ganz komisch am Ende.
Ist aber löblich.
So richtig schön Klimakäfig ist dann, haben wir gesagt.
Ja, gut, jetzt kommt also Werbung.
Ey, der Podcast ist einfach ehrlich so.
Ja.
Nee, bei uns ist es, also gut, wenn ich jetzt Fluglehrer bin, dann habe ich einfach Jeans und ein Poloshirt an und im Hemdsbetrieb habe ich auch lange Hose und ein Poloshirt. Das ist das, was wir tragen. Fliegerkombi gibt's leider nicht mehr. Ein paar haben noch einen, aber ich bin mehr so ein Winterfliegerkombi oder Herbst oder Frühling, aber Sommer versuche ich immer aus Poloshirt irgendwie auszuweichen.
Ja, das wäre dann schön. Aber gut, aber trotzdem Helm. Und bei uns ist das natürlich, wie es gerade kommt. Ne?
Und wenn du dann mit der Pipeline unterwegs bist, ne, da hast du ja schon gesagt, ihr seid der Pilot und der Co-Pilot bzw. Operator ist dann mit seinem Laptop da unterwegs. Wenn euch was auffällt, was macht ihr denn da?
Ja, wir landen, das ist das Schöne. Also die Pipeline-Fliegerei ist zwischen genau euren beiden Berufen und wahrscheinlich noch einfach die, wenn man die Bundeswehr wahrscheinlich noch mit reinnimmt, die coolste überhaupt, weil wir haben eine ständige Außenlandeerlaubnis und Tiefflug und Below Special VFR. Also es ist einfach alles dabei an Goodies, wo man sich nur die Finger lecken kann. Und so ist es dann einfach auch erlaubt. Also wenn man also feststellt, man fliegt da irgendwo im Bayerischen Wald unterwegs und von einem Hof zum nächsten und eigentlich kilometerlang kann man schon diese gelben Stecken überall sehen, wie sich die Pipeline da durch die Äcker ja so durchfließt, ja, und irgendwo kommt man an den Hof und dann sieht man zwei Bagger stehen, weil tatsächlich besagt der Bauer also gerne seinen Schuppen erweitern möchte oder einen Carport bauen, dann sorgelt man einmal drüber, guckt mal kurz in seinen Laptop rein, steht da schon was? Hat man das schon aufgenommen? Wenn nicht, ja gut, dann sagen wir doch jetzt mal Hallo und hoffen vielleicht auf Kaffee. Ja, man landet mit gebührendem Abstand und so, wie man es gelernt hat. Ja, kurze Sicherheitslandung, ne, alles mal checken. Darf sich dann aber hinstellen. Pilot bleibt meistens dann am Helikopter, fährt mal kurz runter oder schaut mal, wie lang dauert das und stellen wir ab oder nicht oder lasse ich laufen. Ja, ein Operator, fröhlich, gut gelaunt, mit einem Lächeln, freundlich, zieht los gen Bauer und sagt, Hallo, ich muss mal Ihnen kurz eine Frage stellen. Wissen Sie, ob das Sie überhaupt jetzt gerade auf einer Pipeline bauen? Und dann sieht man schon ganz schnell am Gesichtsausdruck, ob das denn bekannt ist oder nicht, oder ob es bekannt ist und man wollte es auch nur ignorieren. Ja, das die letztere Variante ist so die schlechtere, weil meistens ist dann Baustopp angesagt oder überhaupt erstmal telefonieren. Denn es gibt oder gab in der Vergangenheit auch mehrere, an mehreren Stellen in Deutschland so kurz Nahkatastrophen, also kurz vorher, und tatsächlich dann in irgendeinem Acker irgendwie Bohrungen durchgeführt hat.
Ja, Bodenbohrung ist auch ein schönes Beispiel.
Ja, Bodenbohrung, ja. Also einfach mal so, ja, wir müssen da mal kurz, was weiß denn ich, ja, oder das Geophysikinstitut von Hau mich tot möchte mal gern irgendein seismisches Experiment machen und haut was in den Boden rein. Und man sagt so, ja, das wird jetzt spannend, wenn sie das tun, für alle, die drumherum wohnen. Also das wird dann natürlich unterbunden. Also da ist tatsächlich auch, da liegt die Gewalt beim befliegenden Team, dass auch so solche Baustellen dann kurz mal gestoppt werden.
Das ist ja eigentlich.
Im meisten Fall ist das aber nicht so. Man lernt nette Leute kennen, kriegt vielleicht sogar tatsächlich mal einen Kaffee. Die meisten freut es ja, Helikopter zu sehen. Ja, Helikopter ist ja immer noch was, wo sich die allermeisten Menschen die Hälse nachrecken, egal wo wir alle fliegen, ne? Oder wo man sich dann hinstellt. Das letzte Mal, als ich gelandet bin, der Operator ist ausgestiegen, kurze Baustelle vorgegangen. Ich habe nur abgestellt und noch während des Abstellens kam schon eine Horde Kinder über den Acker gelaufen. Was ja herrlich ist, ja. Es ist so schön, so viel Faszination zu sehen. Was ich auch verstehen kann, weil so ein Helikopter kann ja eigentlich auch nicht fliegen. Aber gut, das ist was für Andreas und seine Aerodynamik-Vorlesung, die er da so schön immer hält.
Ja, das ist echt das Coole an der Pipeline-Fliegerei. Ne? Auch, dass man Außenlandung machen kann. Es ist eigentlich total verrückt, dass es so eine Anfangsfliegerei ist, so die erste Berufsfliegerei, die man macht, die aber eigentlich schon sehr herausfordernd ist. In niedrigen Höhen, bei schlechtem Wetter, Außenlandung dabei, das ist nicht ohne. Und da macht man ganz schön viele Stunden.
Ja. Also ja, tatsächlich, weil es ist eine komplette Woche, die geflogen wird und man teilt sich die im schönsten Falle natürlich auch zwischen links und rechts, weil beide, die im Cockpit sind, in den allermeisten Fällen ja auch Pilot sind und man wechselt sich ab, was schön ist für den Kopf auch. Und das, was du gesagt hast, stimmt schon auch. Also ich hatte jetzt so bei meinen ersten Fliegertagen, wo das Wetter so schlecht war, also für mich, ja, andere sagen ja, geht noch viel schlechter. Und ich dann kurz in der Kölner Kontrollzone irgendwie nördlich von Wesseling die Spitze der Hochspannungsleitung nicht mehr gesehen habe. Und mein Operator nur meinte, ja, da drüber und dann danach rechts, wo ich gesagt habe, okay, ich versuch's und fliege an. Und dann hat mich kurz der Mut verlassen. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann kam nur, ja, ist okay, dann stell dich kurz dahin. Nicht mal das Gesicht verzogen, kein Mund oder so, sondern nee, hey, du sitzt rechts, du entscheidest. Ich werde drüber geflogen, ja, man kann sich ja nochmal austauschen, weil ich weiß, danach geht so und so, man kann ja nochmal drüber reden, aber ich habe mich in den Acker gestellt. 5 Minuten gewartet, Nebel verzogen, Hochspannung wieder gesehen, zack, weiter.
Ja, richtige Entscheidung.
Also, um das nochmal aufzugreifen, man lernt sehr viel und ich lerne jetzt jedes Mal, meine Grenze so ein Stückchen weiter zu schieben. Ja, weil die dürfte ich ja nie ankratzen. Mit schönen Wetterflieger werden CPL-Ausbildung, ja, also wer fliegt denn gut in Hangela, wo ich meine gemacht habe, da hängt dann vielleicht mal schon der Nebel drin, aber dann lässt man das auch. Dann fliegen dann noch so viele von der Polizei rum und lernen, nee, dann geht man dann auch wieder.
Wer macht das denn da? Keine Ahnung.
Aber ansonsten für alle, die sich interessieren, es ist eine wirklich spannende, sehr lehrreiche Art, diese besagten Stunden zu sammeln, wo wir vielleicht jetzt nochmal drauf zurückkommen können. Warum, um Gottes Willen, diese ganzen Stunden? Warum ist es so wichtig, diese ganzen Stunden immer zu haben? Jeder redet immer davon. Dieses Buch, ja, bei wie viel bist du? Das ist ja ein Hin und Her, wo jeder sich mit seiner Zahl rühmen und brüsten muss, ja? Wie sieht das denn eigentlich bei euch aus? Ne? Ich meine, ihr zählt ihr überhaupt noch?
Nee. Klar, auf jeden Fall total wichtig. Stunden sind voll wichtig. Nein, aber es ist, je nachdem, was du dann später machst oder so, dann musst du halt wieder irgendwelche Stunden nachweisen, ob Instruktorstunden oder Examinerstunden, je nachdem, was du dann wieder für eine Lizenz haben willst. Und da guckt das LPA dann auch ganz genau nach. Ich habe gerade wieder den Fall, dass ich da sehr genau nachweisen musste, dass ich auch entsprechend viele Stunden habe, um meine Prüfberechtigung zu bekommen.
Ja, vor allen Dingen der Anfang, der ist halt einfach so, du musst schauen, viele wollen ja in die Rettungsfliegerei, also wollen die schauen, dass die in möglichst schnell auf möglichst viele Stunden irgendwie kommen, um eine Basis zu haben, um sagen zu können, hey, wir haben 2000 Stunden oder ich habe 2000 Stunden, schau mal, ist doch eine gute Qualifikation, gerade für Pipeline-Fliegen und so weiter, du bist bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter unterwegs, ja, auch zu zweit, Tiefflug, Außenlandung, da ist halt einfach so viel dabei, was du irgendwie mitnehmen kannst, ja. Und deswegen versuchen schnell viele wenigstens diese 1000-Stunden-Hürde, diese magische Grenze zu knacken. Ich muss dir ehrlich sagen, ich gucke überhaupt nicht mehr in mein Logbuch rein, wie viele Stunden ich habe. Ich kann es dir aus dem Kopf überhaupt nicht mehr sagen, weil wie der Tim schon sagt, ich gucke nur noch auf das, die letzten 3 Jahre, okay, ich muss meinen Fluglehrer verlängern, wie viele Stunden habe ich da geschult, ne? Wie viele Prüfungen habe ich abgenommen, um Prüfer zu verlängern und dies, das, jenes, aber das andere. Das ist immer blöd, wenn ich beim Fliegerarzt sitze, alle halbe Jahr, muss ich mal eintragen, wie viel ich geflogen bin. Keine Ahnung.
Genau.
Ich rate dann immer. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich weiß nicht.
Gut, ja. Ihr seid weit, weit über dem Level hinweg, dass ihr noch verstehen könnt. Leute wie uns, wo ich jetzt mich dazu zähle, die jede Minute ist noch wertvoll,
nee,
die
man verstehe. In
dieses verfickte Buch reinschreiben kann.
Verstehe ich, Laura, absolut. Das war bei mir auch so und das ist auch bei mir so. Also ich freue mich, ich mache das nicht jetzt jeden Tag so, wo ich sage, geil, schon wieder eine Minute. Also das ist so jetzt nicht so, aber ich kann das absolut nachvollziehen, wo du dir den Hintern aufreißt und am Wochenende wenigstens mal 3 Stunden Rundflüge machst oder eine halbe Stunde hier fliegst und da. Also ich kann das total nachvollziehen. Jetzt letzte Woche hatte ich 4 Tage Dienst, habe ich mich mit einem Kollegen gebettelt, wer macht mehr Stunden in 4 Tagen und so weiter. Das ist dann auch ganz witzig, aber das ist halt nicht kriegsentscheidend bei uns. Aber ich kann es total nachvollziehen. Und es ist bei allen Schülern genau das Gleiche, wie weit bist du? Oder bei allen, die bei uns neu anfangen in der Pipeline, hey, wie viele Stunden hast du und so weiter. Und du merkst so mit 1000 Stunden, das ist so diese Grenze, wo die so ein bisschen entspannter werden und sagen, okay, jetzt zähle ich nicht mehr jede Stunde. Also irgendwie so, da kommt es nicht mehr drauf an. Aber bis 1000 Stunden, so ja, 900, 950, 960 und so. Ja.
Definitiv, genauso sieht es aus. Ja.
Es ist nicht so, als könnte ich das nicht verstehen. Aber ich musste mir die Frage ja auch stellen. Ne? Ich habe das ja jetzt auch irgendwie fast dann täglich um mich, dass Leute abends da schweißgebadet sitzen und gucken, wie viele Stunden kann ich heute in mein Buch eintragen. Ja, und ich freue mich da selber auch noch drüber. Aber es ist schon wichtig, gerade für jemanden, der jetzt vielleicht anfängt, das sind ja Zahlen, die machen dich ja wirr, ja. Also du kannst natürlich jetzt einen Plan machen, gut, dann fliege ich eben 20 Stunden die Woche und sowas, aber diese 20 Stunden dann auch zu fliegen oder die 40 zu fliegen oder mehr, das ist ja, das muss ja auch erstmal passieren. Also man kann sich dann ja keinen Plan mehr machen. Also so wie jetzt, das ist schön, ein kleiner Haken dran, dass ich jetzt überhaupt die Chance habe, es zu tun. Wir sprechen uns vielleicht in einem Jahr wieder, wie viel dabei tatsächlich dann rumkommt, ja. Also ob das Kleckern ist oder Klotzen, keine Ahnung. Und vor allem, was halt so danach kommt. Weil ich glaube, mein Bestreben ist ein anderes als das vieler anderer, die jetzt auf so einem Pipeline-Job sind. Ja, hatten wir ja vorher, ne? Was die Motivation dafür ist, jetzt ständig diese Stunden zu schrubben. Und es war auch bei jedem die erste Frage, ach so, du willst in die Rettung. Gut. So. Und dann sage ich, ja, also bei mir zu Hause in meiner Herzheimat in Bayreuth, da ist der ADAC zum Beispiel auch stationiert, denke ich mir, naja, also stellt ich mir jemand hin und gibt mir die Klamotte, sage ich jetzt auch nicht nein, wenn ich das Ding dann irgendwann fliegen kann, so ist es nicht. Aber ich meine, ich bin Rettungssanitäter ausgebildet, ich fahre den RTW zu Hause, ich mag Rettung, ich mag Menschen helfen, ich mag vor allem den zeitkritischen, schnellen Einsatz in einem höchstgradig gut funktionierenden Team. Also das finde ich halt super. Deshalb das irgendwann mal in der Fliegerei zu machen, ja. Nur jetzt gerade, fühle ich mich so sehr als Baby und als kleiner Schwamm, der unbedingt alles aufsaugen muss, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ja, ich mache jetzt 1,5 Jahre lang, nehme ich jetzt jeden Rundflug mit an dem Wochenende und lass mich jetzt auf jeder Pipeline nieder, die es irgendwie geht, nur damit ich irgendwie diese Chance habe, da hinzukommen. Das ist es nicht, sondern ich, ne, bei mir ist es was ganz anderes. Vielleicht habe ich da, also ich finde auch, darf befreiter sein, weil wenn das der Wunsch ist und dieses eine Ziel, was jemand verfolgt, ja, dann verfolgen ist nicht umsonst auch ein deutsches Wort, es verfolgt dich, ja, also es ist, ne, lässt dich ja auch nicht in Ruhe und da habe ich vielleicht jetzt gerade so ein bisschen mehr eine etwas entspanntere Ausgangslage. Ich sage, hey, ich finde es super cool, ich möchte auch so viele Stunden machen, wie es nur geht, aber ich mache die, weil ich selber das und das lernen will und das machen.
Finde ich voll gut, dass du das sagst.
Falls dann irgendwann mal ein Job frei ist, ja, sage ich nicht nein dazu. Ja, also Andreas, wir sprechen uns irgendwann mal wieder, aber was auch immer dann kommt. Aber so, deswegen die Frage von mir an euch wäre eher, 1000 Stunden, immer die gleiche. Ja, jetzt kommt ihr mit 1500 gegenüber 1000, schaut den noch nach. Klar, sind es Hemmstunden? Ja, nein. Ist das Pipeline? Ja, nein. Oder hat der 1000 Stunden Rundflüge gemacht? Das verstehe ich schon. Aber so die Motivation der Menschen, wie seht ihr das? Ja, beide habt ihr so, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ganz zum Anfang einen Job, den finden alle super cool. Ja, ihr seid auf einem Level, da gucken alle steil nach oben. Ja, ist ja eine geile Chance. Tolle Sache.
Ich habe so viel Lorbeer, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja, es hört jetzt auch gleich wieder auf, weil es kommt ja auch die Frage.
Ja, okay. Für mich mit.
Ja, ich kommt mir so vor, wenn ich mich so umhöre, ja, auch so beim, wenn ich die anfangen wollen, ja, ich mache das jetzt alles, weil ich will nur an die Rettung, ich will nur das machen, weil es ist doch geil, wenn ich da auf dem Feld landen kann, dann stehe ich da mit meinem Helm und ich bin der Pilot. Und du denkst dir so, ich glaube, das ist nicht verstanden. Ne? Also jetzt so, wie seht ihr das? Erlebt ihr das noch? Bewerben sich überhaupt noch solche Leute? Also ich meine, klar, beim ADAC zum Beispiel, der geht ja auch nach Hamburg und macht das Auswahlverfahren. Da werden Leute mit zu viel Ego sehr schnell gesondert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Andreas.
Also ja, wir haben natürlich Bewerbungen auf dem Tisch liegen, aber wir gucken ja immer, dass wir intern aus der Flugschule die Leute in die Pipeline übernehmen. Von der Pipeline gehen die bei uns ja auf den kleinen Rettungshubschrauber in Kessin oben bei Rostock und von da auf den großen. Das heißt, wir kennen ja die Leute in erster Linie, die bei uns in die Rettungsfliegerei reinkommen, weil wir immer schauen, dass wir unsere internen Leute immer gerne weiterbilden, einfach weil wir auch die belohnen wollen und sagen, pass mal auf, jetzt investieren wir in dich und irgendwann hätten wir das gerne wieder zurück, indem du sozusagen für uns dann ablieferst, deine Leistung sozusagen. Also von daher, aber es gibt immer noch so Leute. Also sei es, weil sie sich bewerben oder weil man sie auf dem Markt irgendwie kennt, weil sie bekannt sind irgendwie und so weiter oder wo man auch junge Piloten in der Flugschule schon einbremsen muss, die da schon mit dem Helm und mit so einem Fliegerkoffer in der Kombi mit 1000 Aufklebern, wo du denkst so, okay, Entschuldigung, du hast jetzt 30 Stunden, ja, jetzt müssen wir da mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben bei der ganzen Chose und ja, manche kann man einfangen, manche nicht, aber ich denke mal in so einem Gespräch, was wir führen, wenn wir jemand extern einstellen, weil wir sagen, wir können die Stelle durch interne nicht abdecken und besetzen, ich mache die Gespräche nicht, aber trotzdem, wenn ich sie machen würde, du guckst nicht nur auf die Stunden, aber du schaust, wie sieht der Schein aus, was steht da alles drin, wie viele Flugstunden hat er, was hat er geflogen, wie ist er menschlich, wie kommt er rüber, passt er ins Team, ist er teamfähig und so weiter, das ist halt alles wichtig, ja.
Ja, absolut. Diese 1000 Stunden, die sind dann natürlich irgendwo so eine Rechtsvorgabe auch, bevor du in die Rettungsfliegerei gehen kannst. Aber das mit diesem Menschlichen finde ich auch total wichtig. Und das ist auch das, glaube ich, wonach jeder guckt und immer gucken wird. Weil wir haben ja auch bei uns ein Auswahlverfahren. Das ist natürlich nicht offen für jeden, sondern nur für Polizisten. Aber wir haben dann natürlich auch Leute teilweise, die richtig gut sind. Aber wenn man denen dann auf den Zahn fühlt und ihre Motivation abfragt und was dann so dahinter steckt, dann merkt man auf einmal auch so, die brennen gar nicht so richtig für diesen Job, um Pilot zu sein, sondern die wollen Pilot sein, um die Chicks abzugreifen oder so. Also da geht's dann eher in die Richtung, ne? Da ist die Motivation eine andere. Ja, die Männer gibt's, natürlich gibt's die. Und ich habe auch damals, als ich Pilot geworden bin, hat mich auch einer gefragt so, als Pilot, da kriegst du doch die heißesten Chicks ab, oder? Und da frage ich mich auch so, Weiß ich nicht, ist mir auch egal, deswegen bin ich es nicht geworden. Also die kriege ich auch ohne, dass ich Pilot bin. Nein, Spaß. Aber diese Motivation gibt es natürlich auch immer noch. Die wollen wir nicht haben. Das sind halt, wir reden jetzt hier schon seit 1,25 Stunden darüber, wie toll die Fliegerei ist und was es für Motivationen gibt. Und ich glaube, keiner von uns hat sich jemals Gedanken darüber gemacht, ob das eine positive Außenwirkung hat oder nicht. Also weil das möchte man ja für sich machen. Wenn das dann am Ende eine positive Außenwirkung hat, ist das schön und gut. Das freut einen natürlich, wenn man dann so ein paar Lorbeerblätter wieder zurückbekommt. Aber dafür mache ich das ja nicht. Ich finde es auch total wichtig, weil, was Laura auch gesagt hat, dieses, naja, ich fliege jetzt Pipeline, viele machen das, um dann irgendwann Hemsfliegerei zu machen. Ich weiß von Laura, dass das auch mal in deinem Kopf war, in die Hemsfliegerei irgendwann zu gehen. Vielleicht ist das auch irgendwann mal so. Aber im Moment ist es halt dann wieder nicht so das primäre Ziel, sondern in die Luft zu kommen. Und es gibt ganz viele, die fangen an, den Schein zu machen und sagen, mein Ziel ist es, Rettungspilot zu werden. Und man sollte sich auf diesem Weg immer wieder selber überprüfen, ist das Ziel denn jetzt überhaupt noch das, was ich jetzt gerade erreichen will? Weil Andreas hat das auch schon irgendwann mal in der Folge angesprochen. Rettungsfliegerei ist was total Tolles, aber ich mache da nicht besonders viel Flugzeit mit in der Regel. Gerade in der primären Fliegerei ist das Anlassen, 5 Minuten irgendwo hinfliegen, abstellen, gut, Leuten helfen, das ist super dabei. Aber ich mache da...
Ja, warten.
Genau, warten. Ich mache da keine großen Flugbewegungen. Also am Ende des Tages, wenn ich dann eine halbe Stunde Flugzeit habe, kann das auch schon mal ganz normal sein. Und deswegen, wenn man irgendwo reingeht in so eine Ausbildung und ein Ziel hat, es ist überhaupt keine Schande, wenn man irgendwo reingegangen ist mit dem Ziel, Hems irgendwann zu fliegen und man landet dann doch bei der Fotofliegerei oder bleibt sehr lange bei der Pipeline-Fliegerei, weil es einem dann einfach Spaß macht und dann ist das auch das Richtige. Und wenn einer dann von außen nachfragt, bist du immer noch nicht Rettungspilot? Total egal, was andere sagen, eventuell ist es auch nur der Neid. Man sollte das machen, wo man Spaß dran hat und wo man sich wohlfühlt für den Moment.
Das hast du schön gesagt, Tim, genau so ist es, ne? Weil es ist ja wirklich so, ist die Rettungsfliegerei überhaupt jetzt was für junge Leute? Weil du sitzt einen Tag über rum, du wartest, mal angenommen, du bist nur Pilot, du hast keine anderen Aufgaben zu erfüllen, wo du noch was in der Freizeit oder in der Zeit machen kannst, wenn du nicht fliegst. Aber dann, ne, du fliegst ein kleines Stück, du wartest, du fliegst ein kleines Stück ins Krankenhaus, du wartest, du fliegst wieder zur Station zurück, du wartest. Das muss man auch wollen, wirklich, ja. Und wenn man dann als junger Pilot da sitzt und so viele Hummeln im Hintern hat und dann irgendwie nach 10 Jahren sagt, so, jetzt kenne ich aber meine 60 Kilometer oder 70 Kilometer um die Station in- und auswendig, was mache ich denn jetzt? Und dann platzt ja auf einmal dieser Lebenstraum, den ich eigentlich die ganze Zeit hatte, ich will in die Luftrettung. Und nach 10 Jahren ist es dann, oder 20 Jahren ist dann irgendwie langweilig. Was kommt dann jetzt? Deswegen habe ich mir auch total viel Zeit gelassen, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich würde gerne noch das und das und das. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, jetzt wird mich Luftrettung interessieren. Hätte ich jetzt nichts dagegen, würde ich auch gerne mitnehmen, ja. Also von daher.
Ja, ist gut, Tim, auch, dass du es gerade nochmal gesagt hast. Als wir uns kennengelernt haben, stimmt das, ne? Da waren natürlich, die waren die gelben. Bin hier zu Hause, da sind die gelben zu Hause, egal, dann guckt man natürlich schon hin. Und das ist spannend, weil ich hätte lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich kann mir vorstellen, vielen Neuen, die jetzt gerade so am Anfang stecken oder so, jetzt vielleicht gerade fertig sind, geht das auch so. Ich glaube, dass viele sagen, sie möchten, ach, was willst du werden, Rettungshelikopterpilot. Nee, ich gehe in die Rettung. Das ist, weil wir kennen nichts anderes. Wir sind ja total mit Scheuklappen noch unterwegs, was dieses Metier angeht. Und haben überhaupt kein Verständnis dafür. Deswegen ist witzig, dass du es jetzt erwähnst, weil tatsächlich war das so. Aber ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Was kann ich denn damit machen? Wer bin ich eigentlich? Was brauche ich? Ich kann doch nicht mal richtig funken, ja. Aber klar, ne. Das ist das Einzige, was man da am Himmel sieht. Wenn man was sieht, dann ist das irgendwie immer viel, dass der Gelbe irgendwo rumzischt oder die Weißroten oder ihr, Andreas. Ja, das ist so. Das ist pures Nichtwissen.
Also ja, es lohnt aber woher sollst du es wissen?
Ja, weil es lohnt sich zu warten auch und das auch zu revidieren. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Und ich bin jetzt happy drüber. Weil, klar habe ich Bock. Ja? Wir hören uns in einem Jahr und wir schauen mal, welche magische Zahl ich irgendwie für mich erreichen konnte. Ja, ich habe eine bei mir hängen. Also so ist es nicht. Ja, ich habe immer in meinem kleinen Kölner Domizil, wo ich ja meine Wahlheimat habe, hängt an der Wand hängen meine Post-its, die mir immer so ein bisschen Richtung vorgeben. Da hängt eine Zahl, die rate ich jetzt nicht. Wir schauen mal nur, ob ich sie für mich hinbekomme. Ist ja auch nur meine Zahl. Aber nicht mehr dieses, naja, es ist halt nur das und nichts anderes. Weil man darf auch nicht vergessen, ihr habt halt auch einen gesetzten Job. Ihr seid an einem Ort und wer das noch nicht möchte, der kann, wenn er in die Helikopterfliegerei geht, überall auf der Welt fliegen. Oh mein Gott, geht später in die Rettung, ja. Ihr könnt in Hawaii fliegen und auf Island und so tolle Dinge mitnehmen.
Du musst halt auch flexibel sein, weil das Problem ist, du kannst ja eben nicht sagen, ich bin mit dem Schein fertig, ich will jetzt in Frankfurt fliegen. Das ist wie ein Sechser im Lotto, das geht nicht. Ich war erst in Österreich, ich war dann in Bayern unten und dann war ich in Egelsbach und Hamburg und jetzt wieder hier. Du hast so eine kleine Rundreise. Tim hat ja das große losgezogen, Düsseldorf, zack, da bin ich.
Aber es ist Düsseldorf.
Es ist Düsseldorf, aber es ist eine schöne Ecke da hinten.
Ein bisschen Leid gehört dazu.
Ja, genau. Das heißt, du musst ja erstmal rumreisen, bis du dich irgendwann setteln kannst. Also ich weiß gar nicht, wie viel Prozent meiner Kollegen, ich würde jetzt aus dem Bauch aus sagen, 80% meiner Kollegen pendeln aus München nach Rostock oder was weiß ich, irgendwelche langen Strecken zwischen den Diensten hin und her, weil sie einfach nicht die Chance haben, in ihre Heimat zu fliegen. Ja, das muss man immer wieder mit dazu sagen. Das muss man wollen, sowas. Ja,
ja.
Das geht nur mit Herzblut.
Also jetzt auch noch mal kurz, wer das bestrebt, noch mal zu fragen, ob er auch in die Pipeline-Fliegerei möchte. Da ist das im Übrigen nicht anders. Also ich sitze jetzt nicht hier weder in Köln noch in Bayreuth und es kommt hier mein Helikopter vorbei und holt mich ab. Vielleicht mal, aber bestimmt nicht in der Woche, wo ich fliege. Also die fast gleichwertige Zeit verbringen alle von uns, die jetzt da auch fliegen und wahrscheinlich alle anderen Pipeline-Piloten damit in der schönen deutschen Bahngesellschaft zu leisten und erstmal dahin zu kommen, wo der Helikopter steht, sich mit dem anderen zu treffen, der mitfliegt, dann stellt man den ja auch irgendwo in der Walachei wieder ab, damit eine andere Truppe den übernehmen kann und selber hat man halt das große losgezogen, 5,5 Stunden wieder mit der Bahn zurückzutuckern, wohin man auch möchte. Also man muss schon gewillt sein, vor allem auch, ich sag mal, partner- und freundschaftlich, ja, dass das alles passt, weil man ist halt einfach unterwegs, man ist nicht an einem Ort.
Wenn der Partner mich mitzieht oder die Partnerin, dann kann man es eh vergessen. Dann ist das Thema durch.
Und das gilt von Anfang an. Ne? Das gilt schon in der Theorieausbildung. Durch die Bank weg, ohne deinen guten Background. Laura hat es auch mit Freunden. Der Freundeskreis muss auch verständnisvoll sein. Ohne die richtigen Leute um einen rum. Das ist nicht nur der Partner, das sind, wie gesagt, auch die guten Freunde. Wird es schwer. Also das Umfeld muss komplett mitziehen. Ja. Und das wird auch kleiner.
Ja. Zwangsläufig
für die ganzen Umzüge
auch.
Laura, jetzt ist es nicht die Rettungsfliegerei das primäre Ziel, das große Ziel, wo du jetzt hin willst, aber hast du trotzdem irgendwo was, wo du sagst, so in einem Jahr möchte ich ungefähr dastehen und in 3 Jahren vielleicht das und mein momentan großes Ziel ist irgendwann mal vielleicht ein besonderes Hubschraubermodell zu fliegen oder in einem besonderen Land zu fliegen oder eine besondere Mission zu fliegen. Gibt es da irgendwas, wo du noch so einen Traum hast, den du gerne irgendwann fliegerisch erfüllen möchtest?
Habe ich. Ich werde immer noch nicht über die Zahl sprechen, die da an meinem Post-it steht. Aber ich würde unheimlich gerne ein FI machen. Irgendwann. Also ich hätte ihn jetzt auch schon angefangen. Ja, also viele wissen, ich hatte auch schon mal die Ambition dafür und habe jetzt mich entschlossen, ich lasse das kurz mal. Ich hatte jetzt die Chance, das eben mit der Pipeline zu machen. Jetzt mache ich das. Irgendwie steht es in meinen Sternen, dass ich gerne anderen Menschen das Leben etwas leichter machen möchte. Man könnte es auch als Optimierungswahn bezeichnen. Wir lassen das jetzt mal kurz. Nein, Zeit meines Lebens habe ich unterrichtet. Egal, ob das in der Uni war oder dann eben für die Raumfahrtagentur Astronauten. Oder jetzt in Firmen als irgendwie ein bisschen seitenweise Berater. Ich möchte ja Leuten helfen und das würde ich gerne auch beim Fliegen machen können. Also FI, ne, wenn da jemand Lust hat, mich zu nehmen, hier bin ich, ja. Das ist was, das fände ich sehr schade, wenn das nicht klappen würde, egal wie. Einfach aber auch, ja, ist schon so, ich bin schon so ein Theoriefuzzi, hat man ja vorhin so ein bisschen rausgehört. Also ich warte auf den Moment, wo ich zu Hause mal meine Ordner stehen habe, wo ich so sage, so, egal welche Frage ich jetzt irgendwie bekomme, ja, roter Blatt steht so und so und dann hast du da deinen Engel so und so und jenes und talala, dann kannst du das einfach richtig schön erklären mit so einem ganz tollen, mit so einem schönen, ja, kleinen Helikopter-Emoji, was du dann ja schon malen kannst, was so genau deins ist, wie du es halt immer malst und kannst dann Leuten fröhlich die Helikopterwelt erklären. Das möchte ich gern. Ich möchte einfach anderen Menschen da helfen.
Laura, ich würde dir dann bitte gerne die Fluglehrerprüfung abnehmen.
Ja.
Das wird mir sehr viel Spaß machen. Okay. Also wenn du noch einen Prüfer suchst.
Ich bilde dich aus.
Ja, also. Ich nehme euch, alles klar. Haben wir das doch schon erledigt. Wer finanziert die Sache? Wir gucken mal, wer
genau, der fehlt uns jetzt noch. Shout out, wer will es finanzieren? Genau. Freiwillige vor.
Wer möchte das
genau denn richtig, wir haben da so viele Zuhörer, vielleicht ist da einer.
Vielleicht ist da einer. Also das möchte ich gerne machen, so aber wie es in den Zeitablauf passt. Also jetzt, wie gesagt, ich bin happy drum, die Chance, die ich bekommen habe, die weiß ich auch sehr zu schätzen, weil nur mit der geht es und ging es. Und dann mal gucken. Ich sattel jetzt mal kleine Pferde. Also klar finde ich eure Helikopter auch cool. Ja, ich würde nie Nein sagen, wenn jetzt jemand morgen kommt und sagt, ach, ich habe jetzt diesen tollen Podcast gehört, ich möchte das gern finanzieren. Du kriegst das Type-Rating auf der 145. Ja, dann bin ich die Letzte, die da Nein sagt. Ja, warum sollte ich? Aber ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt oder was Ähnliches irgendwo habt in eurem Leben, aber ich habe so Bock drauf, dass ich jetzt diese kleine Mücke, diese 44, einfach irgendwie blind verstehen lerne. Natürlich kann sie, ja, ich kann sie auch erklären und alles, aber ich möchte alles irgendwie lernen, was man mit der fliegen kann. Und dann irgendwann wird bestimmt der Punkt kommen, weil ich ja da noch nicht bin in der totalen Relaxedheit. Ja, in dem komplett abgesotten, weil ich halt nicht diese 1000 Stunden habe und nur auf diesem einen Muster, dass ich irgendwann sage, so, ist okay, jetzt habe ich das mal 1,5 Jahre gemacht, jetzt möchte ich was anderes machen, weil, und das erweitert dann die Antwort, Tim, zu deiner Frage, naja, es gibt schon so ein paar Länder, die mich sehr reizen würden, die haben unter Umständen so ein paar höhere Berge oder spannenderes Terrain und dann lohnt es sich, wenn man ein bisschen leistungsfähigere Maschinen fliegen kann und ich darf es mir in meinem Leben erlauben, so wie ich mich einfach auch privat aufgesetzt habe. Ich kann morgen entscheiden, ich möchte gern woanders hingehen, dann mache ich das, dass ich sehr reiseaffin bin und dann, ja, so tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, ne, Gottchen, man kann auf Island Helikopter fliegen, die werden da gebraucht, in Alaska, man kann das auf Hawaii machen oder irgendwo in den tiefen Steppen, unten in Südamerika, ja, also ich habe jetzt eine Freundin, die fliegt im Outback in Australien. Ja, gibt noch so ein paar Dinge, die man richtig gut damit machen kann. Also muss ich mich jetzt ins Office halb prügeln und auf die Wache in der Rettungsfliegerei direkt? Also ich weiß für mich mit sehr viel Liebe im Moment noch nicht. Es gibt so viele Dinge, nach denen man greifen kann, die ich lernen kann und die, ja, die da einfach noch so als Chancen hängen und als Möglichkeiten. Sollte ich irgendwann mal weniger Hummeln irgendwo haben, dann komme ich vielleicht zu dem etwas gesetzteren Job zurück. Man darf nicht vergessen, und das was Andreas, das hast du vorhin gesagt, ich habe ja auch noch irgendwie gefühlte 13 andere Jobs, die ich auch alle mit 100% mache. Ich habe meine GmbH, die ich führe, ich bin mal im Rettungsdienst, wenn ich mir irgendwie leisten kann von meiner spärlichen Freizeit her. Es gibt einfach verschiedene Sachen, die mache ich noch, weil mit denen verdiene ich dann auch mein Geld. Ja, also ich verdiene ja jetzt, das muss man mit 3 Ausrufezeichen sagen, ich verdiene ja jetzt nicht durch diese Fliegerei mein Geld. Und das muss man schon auch in Betracht ziehen, dass der Anfang ist nicht nur Stunden schrubben für viel Einsatz, weil man wenig daheim ist, sondern das braucht einfach, bis man einen gesetzten Job damit hat und den also wirklich gefunden hat und auch behalten darf. Und deshalb, ja, ich habe halt noch so ein paar andere Dinge, die mache ich ja auch noch. die bedürfen ja auch noch Zeit.
Ich kann das nachvollziehen mit den kleineren Maschinen. Mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, die kleinen Maschinen immer noch zu fliegen. Und deswegen habe ich es ja, die Capri zum Beispiel auch, ich müsste sie ja gar nicht haben, ich könnte sie ja loslassen. Aber mit der Kiste halt zu autorotieren ist eben was ganz anderes, oder mit der R44 zu autorotieren ist was ganz anderes als mit der 145 oder so, die du halt eigentlich nur im Simulator autorotierst. Und es macht einfach Spaß, dieses Handwerkliche macht mir eben Spaß, was du bei den Kleinen hast, ja, wo es nicht um 1000 Elektroniksachen geht, sondern nee, hey, das ist einfach das Handwerkliche, das Leichte, das Fliegen daran sozusagen.
Möchtest du jetzt sagen, Tim hat so einen Knopf, da kann er draufdrücken und dann fliegt die Maschine von alleine und wir können noch hoffen? Nein.
Er würde da nie draufdrücken. Er hat den Knopf, er würde das nie machen.
Ich darf ja Gott sei Dank auch noch die 120 fliegen.
Niemals.
Flieg mich heim nach Düsseldorf. Klick.
Ja, genau.
Nein, natürlich nicht.
Ach, schön. Nee, ich fand's total toll, Laura, was du eben gesagt hast, was dich motivieren würde, um Fluglehrerin zu werden. Das hat mir so ein bisschen aus meiner Seele gesprochen, weil genau aus dem Grund bin ich es auch geworden. Weil es nicht so irgendwie natürlich auch so ein bisschen war, den nächsten Step zu gehen, weil man als Fluglehrer natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge kriegt und nochmal ein bisschen, ja, open-mindeder ist für diese ganzen Flugsachen. Aber einfach das, was man von seiner eigenen Philosophie und von seinem eigenen Anspruch dann weitergeben kann an junge Piloten, die so ein bisschen mit ausbilden, so ein bisschen formen, das macht schon unwahrscheinlich viel Spaß. Und ich kann dich in dieser Rolle sehr gut, kann ich mir das vorstellen, dass du das irgendwann mal machst.
Danke, danke. Okay. Lorbeeren jetzt an mich. Auf zum Vorschuss, nehme ich.
Laura, gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagst, den Weg, den du gegangen bist, jetzt von deiner fliegerischen Karriere her, würdest du da irgendwas anders machen, wenn du ihn nochmal machen würdest?
Ich möchte ja immer bei solchen Fragen eigentlich antworten, nein. Weil dann wäre ich ja jetzt nicht hier und dürfte mich jetzt so schön mit euch unterhalten. Dann wäre irgendwie alles anders gekommen. Tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, jetzt nur für diese Helikopterfliegerei, habe ich mir schon mal gedacht so, oh, na diese kleine Detour, ja, den kleinen Umweg hättest du jetzt auch mal auslassen können, auch finanzieller Art. Einfach aus Nichtwissen. Also es hätte sich bestimmt gelohnt für mich, einfach nochmal genauer zu recherchieren. Macht das jetzt Sinn, am Anfang die PPL da zu machen? Macht das Sinn auf der und der Maschine? Ne? Also so ein bisschen mehr vorzurechnen, weil da war für mich in dem Moment, war halt auch so gegeben, es war Mai 2020, wenn ihr euch alle erinnern mögt, mal ganz kurz an unsere Tragödien hier. Ja, wir waren ja da gerade noch so am Ausklang Corona-Lockdown. Das war die erste Schule, die deutschlandweit aufgemacht hat. Und ich, was mir imponiert hat, war, gut, man hat mir gesagt, Laura, du gehst 2 Wochen zu uns in die Theorie und dann hast du deine Theorie. Damals noch, ich habe Fläche auch gleich mitgemacht. Ich habe Fläche und Helikopter gemacht. Warum auch nicht? Ach, egal. Gut, und das hat mir imponiert. Ja, also kurze Zeit. Ja, kurze Zeit. Dann hast du 2 Dinge auf einmal, sowas mag ich, und habe dann da einfach angefangen und dann habe ich auch nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Hätte es sich finanziell schon mal gelohnt? Ich habe auch noch Hughes gelernt in einer ganz kleinen Schule. Wenn ich in einer größeren Schule gewesen wäre mit einer 22, ne, hätte ich mir ein bisschen was sparen können. Das schon. Zum Glück wusste ich ja, habe ich vorhin schon gesagt, nicht, was da kommt, wie viel diese Theorie ist. Also hätte mich schon vorgeärgert wahrscheinlich. Das war ganz gut, dass das eigentlich jeder so in Schweigen gehüllt hat. Nein, sag's ihm bloß nicht. Sag ihn einfach, jeder hat's bisher irgendwie geschafft. Ansonsten, worüber ich wirklich glücklich bin, also wenn ich was ändern würde, dann würde ich nur viel, viel mehr Leuten davon erzählen, wie toll es ist, in der Stundensammelphase nach Amerika zu gehen und im selben Zuge, zack, zack, eine lebenslang gültige FAA-CPL mit abzusahnen. Und zwar nicht als Überschreibung, weil das viele meinen, ja, okay, dann hast du es ja überschreiben lassen und zu Hause wieder umschreiben lassen. Nein, nein, meine Lieben, ja, nix da. Alles schön doppelt und dreifach ganz gemacht. Da hatte ich sehr viel Glück, dass ich da jemanden an die Hand bekommen habe, der mir gleich gesagt hat, da drüben, pass mal auf, wenn wir 90 Stunden fliegen, machst du danach noch eine Prüfung, setzt dich mal 2 Wochen hin, lernst auf unsere Oral Exam. Die ist ja in Amerika dann doch ein bisschen umfangreicher, ne, Andreas? Ein bisschen anders als unsere LBA-Prüfung. Und dann kannst du deine FAA-Lizenz gleich mitmachen. Bombig. Kann ich nur sagen, ey, Leute, meldet euch. War ein guter Deal. Das war tatsächlich ein guter Deal. Dass ich jetzt heimkomme und nochmal die komplette CPL-Ausbildung machen musste im EASA-Land, darüber war ich nicht happy. Ich komme auch mit 30 Nachtstunden, die mir vom LBA nicht anerkannt wurden. Ja.
Ja, die hast du auch in deinem Land geflogen. Das ist,
da gibt's gar keine Nacht. Das ist
ein anderes Schwarz.
Ja, da gibt's auch, das zählt gar nicht.
Genau, so kann man es auch sagen.
Ja. Ja, also.
Da stimmt die Farbe nicht, genau. Schön gesagt, ja.
Also solche Dinge, ja. Da kann ich ja nichts dran ändern. Also ja, das beantwortet die Frage, hätte ich da was anders machen wollen. Nee, es gibt ein paar Tricks und Kniffe, die man so machen kann im EASA-Land, um das ja alles zu umgehen. Aber mein Gott, da muss jeder selber so ein bisschen schlau dahinter kommen. Unterm Strich hat es mir überhaupt nichts abgebrochen, nochmal hier die komplette CPL-Ausbildung zu machen. Gerade am Anfang, komm da auch, da hast du ein paar hundert Stunden, was weiß ich, wie viel, 185 oder was, oder 160, ist ja auch nichts. Da schadet es auch nicht, wenn man nochmal 35 Stunden macht. wenn es denn geht. Ich weiß, ja, das ist natürlich eine große Sache, was den Geldbeutel anbelangt, aber allein die Zeit des Lernens, die ist ja Gold wert. Weil im Moment, das sehe ich auch, da fliegen zwar viele in der Pipeline-Fliegerei, nur die sind in den letzten 12 Monaten nicht so oft aus der Luft gefallen und haben eine scharfe Autorotationslandung gemacht wie ich. Also muss man irgendwie auch sehen, ne? Das macht man halt danach nicht mehr so oft. Ja, die müssen
das
sich
ist der Vorteil, wenn du dann Fluglehrer bist, dann machst du es laufen.
Genau, ja, ja. Dann hast du auch mal, kriegst ja graue Haare, ja, daneben sitzt und sagst, oh! Genau. Ne, aber so, das ist natürlich dann. Das ist
Tim hält sich gut, würde ich sagen.
Ja, sehr gut.
Also gute Schüler.
Ja.
Ich wünschte einfach, es wäre schneller gegangen, aber das gilt halt für uns alle, die ungeduldig in dieser Welt sind und gerne was machen möchten. Ich fand es schade, ich hatte 2-mal jeweils 5 Monate Pause dazwischen. Einfach nur, ja, weil manchmal auch nicht die Lösung so auf der Hand liegt, ja. Wie kann man hier eine Ausbildung schnell wieder anfangen? Wie kann man das und das noch dranhängen? Dann muss man halt die Theorie machen. Aber ich hatte auch tatsächlich 2-mal 5 Monate Flugpause. Und das war nicht schön. Also da hoffe ich und wünsche ich jedem, dass das irgendwie mehr in einem durchgeht.
Also alles in allem, so als Resümee würde ich sagen, eigentlich würdest du es, was heißt, so wie du es gemacht hast, bist du eigentlich glücklich, da ist kein grober Schnitzer drin und du sagst, verdammt, hätte ich das gewusst, hätte ich 3 Jahre gespart oder was weiß ich, sondern eigentlich war es ja so richtig, wie du es gemacht hast, mit Amerika, mit hier, ja, du hast ein bisschen mehr gelernt, du hast halt den Flächenschein gleich noch mit dazu gemacht, kann man machen.
Ja, nur in der Theorie, ne?
Hast du den jetzt wirklich bis zum Ende?
Nee.
Hast du den?
Nein, war mal angedacht, dass ich ihn mitmache, ich war knapp davor.
Ach so, okay, alles klar.
Das ist dann tatsächlich.
Na gut, hast ja noch ein Projekt, das ist ja ganz gut.
Nein, nie mehr.
Ein paar laue Sommer.
Nee, mein erster Fluglehrer hat sofort gesagt, wenn du den Flächenschein machst, dann, also niemals, hat er gesagt, wirst du, so, du fängst im Helikopterfliegen an, niemals machst du den Flächenschein danach. Und ich habe noch gesagt, ja, warten wir. Niemals, ich möchte nicht steif geradeaus landen und geradeaus wieder abheben und solche Dinge. Nein, das ist vorbei. Nichts mehr. Ist okay. Dann fliege ich halt Zeit meines Lebens zwischen 90 und 150 Knoten, ist auch okay.
Das ist super. Das Beste ist ja für mich immer das Außenstarten und Landen. Ja. Dafür ist der Hubschrauber da.
Genau. Wie die Mondlandefähre.
Also. Ja, wie die Mondlandefähre. Schön, da ist auch niemand vorhin mit drauf eingestiegen.
Ich wollte es am Ende nochmal aufgreifen, um so einen schönen Full-Circle-Moment, habe ich gehört, so soll das heißen, zu bilden. Ja.
Nicely done. Haben
wir am Anfang drüber gesprochen, yes. Aber jetzt bist du bei uns, bei den Berufshubschrauberfliegern, Fliegerinnen auf der Pipeline, sammelst deine Erfahrungen, wirst irgendwann unsere Kollegin als Flight Instructor. Ich bin echt gespannt, wo dein Weg nach hinten führt. Ich finde das total krass, was du so alles in deinem Leben schon gemacht hast, was du machst und mit welcher Stringenz du das verfolgst. Deswegen bin ich mir auch total sicher, dass du wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr Fluglehrerin bist. Kann ich mir kaum anders vorstellen.
Ach ja, wir gucken mal. Ist ja doch auch ein bisschen Weg dahin. Aber, was man schon mal sagen kann, man soll es nicht verschreien, deswegen verschreie ich es nur ein ganz klein bisschen, damit es noch Chance hat, zu überleben bis nächste Woche. Nächste Woche wird hoffentlich unsere Pipeline-Crew Geschichte in Deutschland schreiben. Also ich möchte es gerne wissen, falls ich falsch liege, sehr gerne. Aber meines Wissens gab es noch nie eine nur weibliche Pipeline-Helikopter-Crew und die wird es ab nächsten Montag geben in Deutschland. Also wer das schon mal erlebt hat, darf ja sich gerne melden. Ja, aber ich habe es noch nicht gehört und ja, freue mich sehr drauf.
Ja, the future is female.
Da schickst du uns aber bitte mal ein Foto von, dann können wir das nämlich mal
posten. Das wäre cool, stimmt, ja.
Unter Umständen machen wir dann ein Bild von.
Bitte.
Klappt, ja. Bitte.
Bei den Bauern, wo wir dann zwischenlanden müssen.
Genau.
Mit so einer verbrannten Landschaft im Hintergrund, wo nichts mehr steht.
Genau. Yeah. Your thing is hot, don't land there. Dry grass. Ja, genau.
War es eine großartige Geschichte, Tim, oder?
Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Laura. Ich habe auch nichts anderes erwartet.
Ja, danke für eure Einladung. Also ich finde es immer noch verrückt und die allermeisten werden sich immer noch fragen, was hat denn die jetzt da verloren gehabt? Mensch, Jungs und Mädels, ich weiß es auch nicht. Ja, die zwei haben sich das ausgedacht. Aber ich bin ihnen sehr dankbar drum, dass ich die Chance bekommen habe, euer erster Gast zu sein. Danke. Und so wie wir alle, stelle ich mich in die Reihe aller anderen, die zuhören. Danke, dass ihr es angegriffen habt und diesen Podcast überhaupt zum Leben erweckt habt.
Da müssen wir uns, ja, also erstmal Tim, ne? Tim, du bist ja auf mich zugekommen und hast gesagt, willst du nicht? Und
von daher. Ja, vielen Dank. Also, dass wir das jetzt hier heute zu dritt machen, sonst Andi und ich zu zweit, dass wir hier sowas auf die Beine gestellt haben. Und ganz groß Dank nach draußen. Wir kriegen so viel positive Zuschriften. Und ich habe noch nicht einmal gehört, was soll der Quatsch? Womit ich eigentlich echt gerechnet habe, muss ich ehrlich sagen. Aber es macht unwahrscheinlich.
In Form von Kollegen,
ne? Ja, also es ist ja immer so, ne? Egal wer was macht, er macht sowieso ein bisschen falsch. Ich könnte das eh viel besser, aber im Gegenteil, man kriegt so viel positive Zuschriften. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen machen wir das auch weiter. Wie gesagt, vielen Dank an dich, Laura, heute. Das war wirklich krasse Einblicke in einen Lebensweg, der nicht alltäglich ist, von einer ganz besonderen Frau. Also vielen, vielen Dank. Du bist ein Vorbild für nicht nur Frauen, die in die Berufsfliegerei kommen, sondern ich glaube auch für viele Männer, was deine Vita angeht. Da können nicht so viele mithalten mit diesen verschiedenen Sachen, die du alle gemacht hast. Zwischendurch hast du ja auch noch eingestreut, Rettungssanitäterin bist du auch noch und fährst Rettungswagen. Also da ist schon einiges, was bei dir los ist in deiner Zeit. Ja, und dann... Wie gesagt, danke Laura, danke Andreas, danke ans Publikum, dass ihr uns zugehört habt. Und ich freue mich schon dann, wenn wir unseren nächsten Talkgast begrüßen dürfen. Und ich wünsche euch beiden eine gute Zeit und euch Zuhörern auch. Macht's gut.
Danke dir auch, Tim. Danke Laura nochmal. Und allen anderen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke euch beiden. Danke, ciao.